Könnt ihr euch noch an eure Kindheit erinnern? Wo ihr die Haustür aufgemacht habt, ins Haus reingestürmt sind und mega begeistert gsi sind von dem, was ihr gerade erlebt habt. Ja, wahrscheinlich nicht mehr so. He? Man hat ja nicht mehr so spannende Geschichten. Man wird ja auch älter und man hat vielleicht auch diese Woche nicht so Grossartiges erlebt. Ich freue mich, dass der Jonas grossartige Sachen erlebt hat. Vielleicht könnt auch ihr nachher erzählen, in der Cafeteria oder wo immer, was ihr Grossartiges erleben durfte. Ich hoffe, dass so die Jungscherler zurückkommen vom Sola, die Tür aufreißen und begeistert erzählen von dem, was sie erlebt haben. Vor allem, was sie von Gott Grossartiges erlebt haben. Und beten wir doch miteinander, dass die Eltern Zeit haben, anhocken und zuhören. Und sind wir doch ganz ehrlich, wir freuen uns darüber, in die begeisternden Geschichten. Wir sind doch auch fasziniert, wenn etwas Grossartiges passiert. Oder wenn man irgendwo von einer Brücke abspringt. Weißt du noch damals? Unglaublich. Oder wo wir ein Tier geschossen haben. Übrigens, für alle, die jetzt auf falsche Gedanken kommen, das Restaurant hat das bestellt und ich habe das nicht geschossen, das war meine Trophäe. Aber auf jeden Fall, wir haben grossartige Erlebnisse in unserer Geschichte. Und ich weiss nicht, ob euch bewusst ist, wenn wir mit Gott unterwegs sind, mit dem lebendigen Gott, dann können wir auf eine Fülle zurückblicken, was Grossartiges passiert ist in unserem Leben. Und genau so ist der Psalm 105 Blick zurück über die grossartigen Erlebnisse. Ich hatte auch ein grossartiges Erlebnis die letzte Woche. Eine Gruppe von 4 Leuten haben wir uns getroffen, zum Defige Goldach näher kennenlernen. Wir haben Geschichten geteilt, wie dass wir zum Glauben an Jesus gekommen sind, wie dass Gott plötzlich unser Leben übernommen hat und wie wunderbar er unser Leben geführt hat. Das sind die schönsten Momente. Oder gestern, wo wir zusammen in Köniz waren, wo der Harry uns die Geschichte erzählt hat, seit 3 Jahren, wie starken Widerstand sie immer wieder haben. Aber dann plötzlich 2-mal auf übernatürliche Art und Weise kommen sie einfach 10'000 Franken über. Einmal können sie die ganze Technik leisten, einmal haben sie ganz viel Geld, um überhaupt Miete zu machen. Einfach so. Gott ist da, Gott wirkt. Und auch der Psalm 105, wir haben nur einen Abschnitt gelesen, ich bitte euch, wenn ihr mal Zeit habt, leset den ganzen Psalm, 45 Vers. Einfach nur pure Freude über dem, was Gott wirkt. Und es beginnt ja schon ganz euphorisch und mit voller Hoffnung. Und er sagt, wenn ihr das auch alles erleben wollt. Im Psalm 105 steht dann Vers 4, fraget nach dem Herrn und nach seinem Macht und suchet sein Angesicht alle Zeit. Hey Leute, wenn ihr Grossartiges erleben wollt, dann suchet den Herrn. Fraget nach ihm. Jesus hat es zugespitzt ja auch gesagt, auf eine andere Form. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird das alles euch zufallen. Das alles ist alles, was wir brauchen. Oft nicht so, wie wir es uns wünschen, aber doch so, dass Gott erfahrbar ist. Und das ist die Absicht Gottes, dass wir durch eigene Erlebnisse, durch eigene schöne Geschichte Gott kennenlernen und mit ihm erfahren haben. Das ist auch die Stossrichtung vom Psalm 105, wo wir genauer anschauen heute Morgen. Wir wollen uns ermutigt werden, wie Gott wirkt, wie Gott das ganze Geschehen in seinen Händen hat. Und wir wollen von diesem begeisternden Wunderwerk auch uns inspirieren lassen, vielleicht unsere eigene Lebensgeschichte mal rückblicken. Man blickt ja immer so zurück am Ende des Jahres, aber meistens hat man dann keine Zeit mehr. Wie wäre es mal in der Mitte des Jahres, in der Ferien, irgendwo auf dem See, am Meer, wo es ruhig ist? Einfach mal zurückblicken, was hat Gott gewirkt? Können wir mit einsteigen in die Begeisterung des Psalmisten? Wenn wir einen Psalm anschauen, und in unserem Beispiel heute Morgen, der Psalm 105, lohnt sich, die umliegenden Psalmen auch mit zu beobachten oder mit zu ihnen. In dem Fall starten wir mit dem Psalm 104, einen davor. Und dort entdecken wir, wie grossartig Gott ist, wie gross er ist und wie gross er die Schöpfung gemacht hat. Es ist richtig ansteckend, wie wunderbar die Schöpfung ist. Doch dann auf dem Erkenntnisweg sehen wir auf der anderen Seite, wie abhängig der Mensch ist von Gott. Was haben wir schon in der Hand, ein Unwetter zu verhindern? Was haben wir schon mit der Hand? Können wir trotz humanitärer Hilfe Hungersnot abwenden? Können wir eine Epidemie verhindern? Klar, wir tun alles Menschliche Mögliche, aber ist es möglich? Wenn wir ehrlich sind, lange das? Der Psalm 104 macht deutlich, dass der Mensch absolut auf Gottes Wirken angewiesen ist. Und ich glaube, wir wissen das alle. Und wenn ihr mit euren Freunden unterwegs seid, die nicht an Gott glauben, irgendwo mal wieder am Bodensee, am schönen Wetter, euch zusammen gehen baden, dann fordert sie doch mal raus und fragt, hey, ist es nicht erstaunlich, jetzt so viel Wasser, genau heute vor einem Jahr, fast einen Meter weniger, was haben wir eigentlich in der Hand? In Indien schon seit Wochen über 45 Grad Wasserknappheit. Was können wir schon machen? Der Mensch kann säen, wenn er Samen hat. Er kann gießen, wenn er Wasser hat. Aber kann es wachsen lassen? Und mit dem Wissen, dass wir Menschen total abhängig sind von Gott, starten wir im Psalm 105. Das ist die Brille, die wir aufsetzen müssen, wenn wir in den Psalm 105 einsteigen. Und der Psalm 105 fängt nichts anderes an als mit dem Lob. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen, verkündigt sein Tun unter den Völkern. Warum sollen wir das tun? Weil genau der Gott, der lebendige Gott, der die Schöpfung in seiner Hand hat, an den sollen wir glauben. Er hat alles in seiner Hand. Aber wie können wir denn so sicher sein, dass wir ihm vertrauen können? Fragt den Ungläubigen zurück. Wer sagt mir, dass wir Gott vertrauen können? Dahinter steckt die Frage, wie können wir Gott erkennen? Und die Antwort vom Psalm 105 ist ganz klar durch Geschichte. Und das ist ja genau unser postmoderne Denken, oder? Wie finden wir die Wahrheit? Die Wahrheit, die wir für uns als Wahrheit annehmen, ist das, was wir persönlich erfahren haben. Wenn wir etwas Positives erfahren haben, dann ist es eine positive Wahrnehmung und es ist eine positive Wahrheit. Die nehmen wir für unser Leben. Und ich finde genial, schon bevor postmodern oder irgendetwas aufgekommen ist, Gott hat schon eine Antwort parat. Genau, er hat führt uns durch Geschichte durch. Er ist persönlich erfahrbar durch Geschichte. Leider können wir in diesem langen Psalm nicht in alle Details hineingehen. Ich versuche mich in den Details nicht zu verlieren und habe darum drei markante Auffälligkeiten herausgepickt. Wenn wir mal den groben Überblick einen Schritt zurücktreten und den ganzen Psalm 105 anschauen, fällt uns auf, dass Menschen scheinbar nur Statisten sind. Man könnte auf den Gedanken kommen, sie sind vielleicht nur Marionetten. Aber wenn wir dann den nachfolgenden Psalm lesen, der Psalm 106, fällt uns auf, schneller als uns lieb ist. Ihr vermutet wahrscheinlich, was jetzt kommt. Ja, wir schneiden nicht so gut ab. Die Freude über dem, was Gott tut, steht im krassen Gegensatz zu dem, was der Mensch tut, im Psalm 106. Aber das schauen wir später nochmal an. Lassen wir zuerst einen Blick auf das werfen, was Gott tut. Es ist eindrücklich beschrieben, wie Gott hinter jedem Wirken steht. Und das ist für unseren Glauben an Gott ganz wichtig. Hinter jedem Wirken, und manchmal müssen wir vielleicht den Psalm 105 zwei- oder dreimal oder vielleicht mehrmals lesen, zum wirklich drin hineinkommen. Zum einen fangen wir an mit Psalm 14. Es ist ja ein Geschichtspsalm, das, was Gott gewirkt hat in der Geschichte Israel. Und der Psalmist schaut zurück über das, was Gott gewirkt hat. Und im Vers 14 lesen wir, er ließ keinen Menschen ihnen Schaden tun und wies Könige zurecht um ihretwillen. Gott hat mit dem Abraham einen Bund geschlossen, mit ihm ein Volk zu machen, wo alle sollen erkennen, wer Gott ist. Und das Volk war noch ganz klein, das ist nur Abraham und seine Frau. Und vielleicht sind schon ein paar Kinder da gewesen, auf jeden Fall ganz klein. Und damit das Volk wachsen kann, hat es Gott beschützt und begleitet. Und das ist das Fazit. Könige hat er sogar zurechtgewiesen. Niemand hat ihnen können Schaden vollbringen. Gott wird gelobt als Beschützer, als einer, der zu seinem Wort steht. Abraham hat Gott geglaubt, er hat viele Nachkommen bekommen und das Volk ist gewachsen. Zwei Verse später lesen wir, aber folgende Tragödie. Im Vers 16 lesen wir, und er ließ eine Hungersnot ins Land kommen und nahm weg allen Vorrat an Brot. Da müssen wir schon zweimal lesen. Und er ließ eine Hungersnot ins Land kommen und nahm weg allen Vorrat an Brot. Ich habe vorhin erwähnt, dass es im Psalm 104 darum geht, dass der Mensch völlig abhängig ist von Gottes Schöpfung. Und das wird da noch deutlicher. Was passiert, wenn kein Regen mehr fällt in der Schweiz? In dem Vers wird Gott ganz klar für die Hungersnot verantwortlich gemacht. Gott hat die Hungersnot geschickt. Übrigens ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott für das Unheil verantwortlich gemacht wird. Es gibt ganz viele Stellen. Zusammenfassend sagt der Prophet Amos, gibt es nicht irgendein Unheil, irgendein Unglück in der Stadt, das Gott nicht geschickt hat. Wenn eine Hungersnot passiert, dann fragen wir uns, warum Gott machst du so etwas? Warum schickst du eine Hungersnot? Und das fragen übrigens alle Menschen, egal ob man an Gott glaubt oder nicht, wenn eine Umweltkatastrophe passiert, dann etwas Menschenmögliches, Unmögliches passiert, dann fragen wir nach Gott. Wir setzen diese Scheuklappen auf und fragen, warum Gott? Wir sehen die Hungersnot und vielleicht schauen wir noch zu Gott, oder meistens nur die Hungersnot und dann das Elend und alles, was passiert, sind fixiert. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir die Scheuklappen aufhaben und Gott anklagen und ihn fragen, warum. Aber es ist noch besser, wenn wir bald die Scheuklappen ablegen können und das Ganze, das grosse Ganze betrachten. Und das hilft uns der Psalm 5, zum die Scheuklappen ablegen und zum schauen, was passiert. Wenig später lesen wir, dass Gott einen Retter geschickt hat in die Hungersnot. Gott hat den Josef geschickt. Das Fazit ist eigentlich, Gott sendet Hungersnot, damit er nachher einen Retter schicken kann aus dieser Hungersnot. Und wir fragen uns, warum? Je mehr ich die Bibel lese und je mehr ich auch verstehe, ist Gott ein souveräner Gott. Und dieser souveräne Gott hat eine Absicht mit uns Menschen. Er hat ein Ziel und er verfolgt das Ziel mit uns, allen Menschen. Es ist alles das gleiche Ziel. Und zwar das Ziel ist, dass wir Gott kennenlernen. Und dass wir Gott können vertrauen und mit ihm in eine Beziehung kommen. Und wie bitte schön können wir Gott kennenlernen? Wie bitte schön können wir seine Macht kennenlernen? Die einzige Möglichkeit auch für uns postmoderne Menschen ist, wenn wir es im eigenen Leib erfahren. Die Israeliten haben Hungersnot gelitten. Später kommen wir noch dazu, sie haben Verfolgung erlitten. Sie haben, wahrscheinlich sind ganz viele auch gestorben, an Hungertod. Sie haben an eigenem Leib miterlebt, wie aber Gott die Geschichte gewendet hat, grossartig und seine Macht gezeigt hat. Aber in dieser geheimnisvollen Geschichte, von der, wie Gott Hungersnot schickt und dann Josef als Retter, passiert noch etwas Zweites. Wir lernen nicht nur Gott kennen, sondern es ist auch eine Vorausschau, was noch passieren wird. Und in keiner anderen Geschichte wird das so deutlich wie in der Geschichte von Josef. Jetzt würde ich gerne eine Bibelstunde machen, dass ihr alle eure Bibeln aufschlägt, aber dann würdet ihr nicht so lange sitzen bleiben und wir wahrscheinlich davonlaufen. Darum belane ich es auf den Zückerli und hoffe, dass ihr selber auf die Spur geht, die Bibel in die Hand nehmt und den roten Faden entdeckt. Von Anfang an bis zum Schluss. Und wenn man die Geschichte von Josef anschaut, oder der Psalmist sagt, Gott sandte Josef. Aber, sind wir mal ehrlich, Brüder sind doch die gewesen. Die Brüder von Josef haben den Josef gehasst, haben ihn wollen loswerden, haben ihn verkauft, versklavt. Er ist unschuldig ins Gefängnis gekommen. Dort hat irgendwie der Pharao mitbekommen, dass er Träume deuten kann. Der Pharao hat ihn geholt, weil ihn ein Traum plagt hat. Plötzlich hat er gemerkt, dass der Josef ein ganz gescheiter Bub ist, hat Gunst gefunden, hat ihn zum zweithöchsten Mann eingesetzt. Was ist passiert? Er hat Macht gehabt über den ganzen, er ist der Minister, über Nahrung gewesen, hat angefangen Kornhäuser zu bauen. Gewisse Studien sagen, dass das Pyramiden sind, dass die Getreide gelagert haben. Aber ohne Vermutungen weiter zu anstellen, geht es eigentlich darum, dass der Josef in dieser Position war, nachher um seine Familie zu retten. Wie gesagt, ich kann nicht so sehr ins Detail gehen, doch der Weg, den Josef da macht, verkauft, verhasst, verachtet, erniedrigt bis zum Letzten, aber später erhöht und später auch zum Retter von seinem eigenen Volk. Unglaublich die Parallele zu Jesus Christus, der endgültige Retter, nicht nur vom Volk Israel, sondern von der ganzen Menschheit. Jesus ist erniedrigt worden, er ist verkauft, verhasst worden, um nachher wieder erhöht zu werden, er sitzt zur Rechten Gottes. Gott verfolgt von Anfang an ein Ziel, von Anfang an eine Absicht, dass wir verstehen, wer da kommt. Jesus Christus können wir nur verstehen, wenn wir das Alte Testament lesen, wenn wir die Geschichten verstehen, wie Gott wirkt. Kommen wir wieder zurück zum Psalm 105. Gott verändert nicht nur die Natur, indem er Hungersnot schickt, sondern er verändert auch das menschliche Herz. Die Israeliten sind immer zahlreicher geworden und in Vers 25 lesen wir, dass dem Pharao verwandelte Gott das Herz, dass sie seinem Volk gram wurden und Arglist üben an seinen Knechten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das leset, aber Gott schickt Verfolgung seinem eigenen Volk. Nicht er lässt es zu, das ist die Ausrede, gilt nicht. Gott lässt es zu, dass da etwas passiert. Nein, Gott schickt Unterdrückung und Verfolgung. Warum? In dieser Unterdrückung sendet Gott erneut einen Retter, den Mose. Der Pharao hört nicht auf den Mose, weil Gott sein Herz verwandelt hat. Auch da, Gott hat eine Absicht. Gott hat das Ganze im Blick, die ganze Menschheit. Und ich bin immer mehr fasziniert von unserem grossartigen, souveränen Gott, wie er die Weltgeschichte so führt, dass wir ihn können verstehen und kennenlernen. Dass eben kein menschlicher Herrscher, sei er nur so mächtig wie der Pharao, ganz klein ist im Vergleich zum lebendigen Gott. Es kommen Plagen, eine schlimmer als die vorhergehende. Und schlussendlich lässt der Pharao den Mose ziehen. Es kommt zum grossen Exodus, der Auszug aus Ägypten, Befreiung von der Gefangenschaft, Befreiung von der Sklaverei. Und das, was die Israeliten da am eigenen Leib erfahren haben, ist auch eine Vorausschau auf den, der kommen wird, auf Jesus Christus. Der, der uns befreit aus unserer Gefangenschaft von der Sünde. Wir Menschen lernen nur durch eigene Erfahrung Gott kennen. Und das Fazit vom Psalm 105 ist, Gott steht hinter jedem Wirken und kann für alles verantwortlich gemacht werden. Und dabei hat er ein Ziel. Er ist kein Gott, der willkürlich irgendetwas macht. An dem müssen wir festhalten. Manchmal sind die Wege für uns verschlossen, weil uns oft die Sicht für das grosse Ganze fehlt. Aber was die Geschichte uns lehrt, von Anfang an bis heute, dass Gott ein Ziel hat. Er möchte, dass wir Gott kennenlernen. Und er möchte, dass nicht nur bei dem Kennenlernen bleibt, sondern dass wir auch lernen, ihm zu vertrauen. Und das lernen wir nur durch die Not und wieder neu die Rettung. Und darum kommen wir wieder zurück zum Anfang. Fragen nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Angesicht alle Zeit. Ich frage dich, vertraust du Gott, dass er auch dein persönliches Leben in den Händen hat? Vertraust du darauf, dass egal, was in deinem Leben passiert ist, auch Schlimmes, er es zum Guten wenden kann? Und damit sind wir bei uns Menschen wieder angekommen, bei unserem eigenen Leben. Der nächste Psalm 106 zeigt uns ein deutliches Bild, dass Menschen nicht irgendwelche Statisten gewesen sind, auch keine Marionetten. Ich habe euch vorher schon erwähnt, dass die Brüder von Josef gehasst haben. Ihr habt ihn verachtet, sie wollten ihn umbringen. Und was Menschen böse gedachten, hat Gott gut gedacht und geheimnisvoll aus den böswilligen Absichten der Menschen einen Retter hervorgebracht. Josef, wie gesagt, zum höchsten Mann in Ägypten eingesetzt, um seine Familie vor dem Hungertod zu retten. Doch bevor er sie hat können retten, hat es zur Versöhnung kommen. Zur Versöhnung von Josef und seinen Brüdern. Und die ist ganz traurig, ganz herzzerreißend. Es ist 45, unbedingt mal durchlesen, 1. Mose 45. Und obwohl der Josef in der Position war, seine Brüder jetzt eins heimzuwischen, er hat sie alle auf den Klapp können umbringen, aber er hat es nicht gemacht. Warum? Weil er sie gerettet hat. Und ich staune über die Parallelen, wie Gott die Weltgeschichte führt auf Jesus. Es ist genau gleich. Menschen gedachten, es böse zu machen. Sie haben geschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und geheimnisvoll aus diesen böswilligen menschlichen Absichten führt Gott uns in die Rettung. Auch Jesus bietet uns Versöhnung an. Obwohl Jesus in der Position gewesen wäre, zu sagen, hey, ich muss nicht ans Kreuz gehen. Sorry. Warum? Er hätte es uns verweigern können. Wir hätten es verdient. Aber aus dem gleichen Grund, wie der Josef seinen Brüdern nicht das Brot verweigert hat, so verweigert auch Jesus uns nicht die Rettung. Weil er uns liebt, er will Gnade schenken und er möchte uns retten. Und darum die Frage, von wem müssen wir heute gerettet werden? Wisst ihr, wie es im Psalm 106 weitergeht? Es ist sehr ein ernüchternder Psalm. Lesen zuerst den Freudig und nachher den Traurig. Sie vergaßen Gott. Sie wollten nichts mehr von ihm wissen. Sie murrten in ihren Häusern und so weiter. In ihren Zelten hörten sie nicht auf Gott. Sie glaubten seinem Wort nicht mehr. Wie sieht eigentlich unsere Lebensgeschichte aus? Sehen wir auch, wie Gott mit uns die Lebensgeschichte geschrieben hat? Vertrauen wir, dass auch Gott unser Leben zum Positiven, ein Ziel verfolgt mit unserem Leben? Oder haben wir ihn vergessen und murren in unseren Häusern und hören nicht auf Gott? Der Psalm 106 wird ein Sündenbekenntnis beschrieben und sie bittet Gott um Vergebung. Und es ist erstaunlich, wie Gott reagiert. Wir haben es schon gesungen, du bist treu. Wir kennen Gott, wir haben ihn kennengelernt durch Geschichte. Er vergibt uns, er ist barmherzig. Und wie die Israeliten die Befreiung von der Gefangenschaft erlebt haben, so erleben wir auch die Befreiung von unserer Gefangenschaft. Jesus sagt, wenn euch der Sohn also wirklich frei macht, dann sind ihr frei. Jetzt müsst ihr euch noch mal kurz überlegen, die Geschichte, wo sind eigentlich die Israeliten gewesen nach der Befreiung? In der Wüste. Sind sie schon am Ziel gewesen? Nein. Gott hat sie trotzdem versorgt. Er war ihre Nahrungsquelle gewesen, so dürfen wir auch wissen, auch wir sind in der Wüste. Die Zeit ist die Wüstezeit. Aber wir dürfen wissen, dass Gott uns letztendlich ins verheißene Land führt. Er hilft uns in dieser Freiheit, in dieser Befreiung von der Sünde und auch dort zu bleiben. Und darum frage ich dich, vielleicht fühlt sich dein Leben gerade an, als wärst du irgendwo in der Wüste. Als kannst du das mit Gott nicht verstehen, warum er uns so führt. Er hat vielleicht Grossartiges gemacht, aber jetzt ist die Wüste da. Ich möchte dich ermutigen, komm zu Jesus. Er möchte dich erquicken. Nimm das Gebet in Anspruch heute Morgen. Vielleicht lebst du aber auch irgendwo noch in einer Gefangenschaft. Und du wünschst dir so sehnlich Freiheit. Irgendetwas, was dich gefangen nimmt. Gedanken, Sucht oder irgendetwas, wo du jetzt genau auf deinem Herzen weißt, das nimmt mich gefangen in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, leg das ab. Bring es ins Gebet. Je mehr uns wir in die Abhängigkeit, das ist das, was die Geschichte uns lehrt, je mehr wir abhängig sind von Gott, je mehr wir uns nach Gottes Reich trachten, desto mehr wird uns all das zufallen. Suchet sein Angesicht, ist der Aufruf. Jederzeit. Suchet nach seinem Angesicht, nach seiner Macht. Und ich hoffe, dass ihr dann irgendwann oder schon jetzt den Psalm weiter, im Psalm 107, ins Freudeslied einsteigen. Das ist das Freudeslied über die, die erlöst sind. Er fängt da, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und auch nach der Predigt werden wir das singen, nicht das Lied, aber keiner ist wie du. Ich habe es vorher schon angetönt. Vertrauen wir uns dem wunderbaren Gott. Die Geschichte mit dem Israel ist eigentlich ein Sinnbild, was mit unserem Leben passiert. Wir sind in der Wüste, aber wir wissen, was danach kommt. Das gelobte Land. Dort, wo Milch und Honig fließt. Und das wird auch uns passieren, wenn wir im Paradies sind. Und der Blick, die Hoffnung bestimmt auch die Gegenwart, wie wir jetzt leben. Und das soll uns auch immer wieder ermutigen, den Blick zu haben auf das verheißene Land, wo wir alle eine Wohnung haben. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, es beeindruckt mich, wie du die ganze Geschichte weltweit umfassend schreibst. Wie du alles vorbereitet hast durch die Geschichte von Israel, dass wir verstehen, wer Jesus Christus ist. Damit wir überhaupt verstehen, von was wir gerettet werden. Von was wir befreit werden. Herr, auch wir brauchen immer wieder die Erfahrung am eigenen Leib. Auch wir brauchen immer wieder Not und immer wieder die Erkenntnis, dass du, Jesus, uns rettest. Und Herr, du weißt, wo jeder Einzelne steht. In einer Wüste. In Gefangenschaft. Auf der Suche. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jedem Herzen durchgehst. Und dass du ermutigst, herausforderst, vielleicht auch einen leichten Seitenschlag, dass wir ermutigt werden, das Gebet zu suchen. Es ist so wichtig und danke, dürfen wir gemeinsam unterwegs sein. Und Jesus, auch wir möchten unsere Sünden bekennen, wie auch das Volk, wo wir falsche Wege gehandelt sind. Und möchten dich bitten, dass du auch uns Barmherzigkeit zeigst. Und wir danken dir, dass wir da festhalten dürfen, dass du unsere Sünden vergisst. Amen.